Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, in den letzten 2 Jahren ist mir ein Bibeltext jedes Mal wieder ganz neu begegnet. Er ist uns heute vorgegeben als Predigttext, ein gewaltiger Text, in dem wir die Zuwendung und die Gnade, die behutsame Schönheit Gottes sehen können. Ein Text, der uns in die Gegenwart Gottes stellt und uns die Frage stellt, wer bist du vor Gott und wer ist Gott für dich? Ich möchte uns den Text lesen, wir haben ihn ja auch hier vorne an der Wand. Aus 1. Mose, Kapitel 8. Ich möchte auch noch ab davor lesen, auch wenn es ein bisschen länger ist, möchte ich ab Vers 1 lesen, denn es gehört untrennbar dazu. Es heißt, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im 601. Lebensjahr Noahs, am 1. Tag des 1. Monats waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des 2. Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen, jetzt sind wir hier an der Wand, und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir springen jetzt in Kapitel 9. Ab Vers 12 geht es weiter. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Ja, Gottes Schöpfung war etwas sehr Gutes. Er ist der Schöpfer. Wir sagen ja auch, wie der Psalmist, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott ist der Schöpfer. Ja, nun kann er auch einmal in die Naturgewalten wieder eingreifen. Ist für Gott ein kleines. Er hat durch sein Wort geschaffen und durch sein Wort kann er auch mal das Durcheinander bringen. Hat ja schon mal die Sonne stillstehen lassen, die ganze Zeit angehalten. Wundert mich immer, wenn die Leute so vorletzten Samstag gesagt haben: Ich habe die Zeit zurückgedreht. Das können wir nicht. Wir können nur die Uhren zurückdrehen. Die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Gott konnte das. Er kann auch mal in den Lauf dieser Welt eingreifen. Ja. Dass wir so einen geregelten Verlauf von Jahreszeiten und den Naturgewalten haben, verdanken wir der Gnade Gottes. Diesem Noah-Bund, den wir gerade gehört haben, das soll nicht aufhören, solange die Erde steht. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sagte ja schon, Gott kann auch mal eingreifen und zum Beispiel die ganze Erde überfluten. Kann er machen. Ja, wir beschrieben alle Quellen, die er auftat, aus der Tiefe und von oben und von überall kam Wasser. Wasser ist in der Bibel ja nicht nur ein Zeichen für Reinigung, sondern in erster Linie für Gericht. Wie es ja auch in der Taufe symbolisch ist für Gottes reinigendes Gericht. Der alte Mensch ertrinkt und herauskommt der neue Mensch, der jetzt zu Gott gehört. Der alte wird ersäuft. Ja. Bei Noah, ich sagte es ja schon, war das viele Wasser auch Gericht Gottes. Warum? Gott selber sagte es: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Auslöschen. Wegradieren. Ich will das den Menschen ausradieren aus der Weltgeschichte. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gott hat es bereut, den Menschen gemacht zu haben. Ich will ihn auslöschen. Hätte Gott das gekonnt? Ja. Ja, die Menschheit war ganz verdorben. Gott wollte noch einmal ganz von vorne anfangen. Ja, neu machen. Nicht unter den Teppich kehren. Wir haben ja gerade einführend diese Betrachtung, siehe, ich mache alles neu, gehört. Gott will etwas Neues machen. Er hatte erkannt, so geht es nicht weiter. Er hatte den Menschen gemacht, ihn zum Bilde und was war draus geworden? Der Mensch kümmerte sich gar nicht um Gott. war ihm ganz egal, lebte, wie er wollte, fragte nicht mehr nach Gott. Und Gott sagt, jetzt ist Schluss. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und das heißt, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Es bekümmerte ihn. So, Gott hatte den Menschen gemacht. Er sollte Ebenbild Gottes sein. Und das ging in die Hose. Und jetzt hat Gott erkannt, ich muss noch einmal von vorne beginnen. Er beauftragte Noah, die Arche zu bauen. Wir kennen das. So, und jetzt müssen wir beachten, Gott hat hier nicht leichtfertig gehandelt. Er hat nicht die beleidigte Leberwurst gespielt und deswegen einfach alles kurz und klein geschlagen. Ja. Willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir die Zähne ein. Ja. Er hat sich die Entscheidung, noch einmal von vorne anzufangen, vom Herzen gerissen. Das heißt, es bekümmerte ihn bis in sein Herz hinein. Aber der Neuanfang musste sein und Gott bekümmerte es zutiefst, dass alle Menschen bis auf Noah und seine Familie in den Fluten umkamen. Warum Noah nicht? War der besser als die anderen? Über ihn heißt es, er fand Gunst in den Augen des Herrn. Einer war da, der noch Gott treu war, ein einziger. Einer, der sich zu Gott hielt, ein Hoffnungsschimmer, ein Gerechter, und der wird verschont. Und mit dem fängt Gott noch einmal an. Gott wollte die übrige Menschheit vernichten und hat es getan. Keine Hoffnung mehr für sie, nur einer noch, Noah und seine Familie. Wir begegnen hier der Heiligkeit Gottes, vor der wir vergehen müssen. Und dann kam die Flut. 40 Tage lang Regen, alle Quellen öffneten sich, alles ertrank, alles, was Lebensodem hatte. Gott hatte es vernichtet. Durfte er das? Er hat das Leben geschenkt. Er darf es auch beenden. Ein Zurückspulen in der Schöpfung. Wir kennen das doch noch, wir haben doch alle noch Kassetten benutzt. Konnte man zurückspulen und nochmal von vorne hören. Manchmal hatte man einen Bandsalat, dann hat man mit dem Bleistift so ein bisschen gedreht. Ja, Gott spult nochmal zurück. Ganz zu Anfang hieß es ja, die Erde war Tohu, war Bohu und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da ist dieser Zustand wieder. Überflutet Wasser. Gericht. Hier jetzt auch wieder. Wasser und alles Leben weg. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war, den Treuen rettete Gott rüber und alle anderen vernichtet. Im Petrusbrief finden wir einen Schlüsselhinweis. Da heißt es, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Das war Noah. Dann heißt es, das Abbild davon, er rettet jetzt auch euch. Ja, jetzt sind wir im Neuen Testament. Da haben wir es. Der Glaube an Jesus, der macht uns zu einem Menschen, der bei Gott Gunst findet. Nur wer an Jesus glaubt, entgeht dem Gericht Gottes. Und jetzt begann es mit diesem wunderbaren Wort und Gott gedachte. Gott gedachte an Noah in der Arche. Ja, Gott denkt an uns. Er lässt den Gerechten nicht. Er sorgt für uns. Er denkt an uns, die heilsame Zuwendung Gottes, sag dich einführen. Wir sehen Worte der Zuwendung und der behutsamen Schönheit Gottes. Er gedachte an Noah und das heißt, und auch an alle Tiere, die mit ihm in der Arche waren. Und jetzt nimmt Gott wieder eine Naturgewalt, welche? Den Wind, ja, der beseitigt das Wasser Ruach im Hebräischen. Das gleiche Wort wie Geist. Ja. So steht es hier. Dieser Ruach Gottes kam und da sank das Wasser. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da sind wir wieder bei der Schöpfung. Wo Gottes Geist ist, kommen wir nicht mehr ins Gericht. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich wollte eigentlich, habe mich jetzt nicht getraut, hier mal so eine Silvesterrakete mit so einem Treibsatz unten dran hinstellen. Aber wenn ich die angezündet hätte, hätte ich Ärger mit euch gekriegt. Aber da ist auch so ein Treibsatz dran. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und die Himmel und die Quellen, heißt es, verschlossen sich und das Wasser zog sich allmählich zurück. Jetzt müssen wir beachten. Weder das Ansteigen noch das Abnehmen des Wassers geschieht plötzlich, sondern in der Zeit. Nicht von jetzt auf gleich, nicht platsch war das ganze Wasser da und gluck, gluck war es alles weg. Ja? Nicht von einer Sekunde auf die nächste. Gott handelt in der Zeit. 150 Tage lang war alles überflutet. Und das verlief sich jetzt, aber auch in der Zeit. Es beginnt wieder wie am Anfang der Schöpfung, als das Wasser das Land freigab. Nach 40 Tagen ließ Noah schon mal nicht einen Drachen, aber einen Raben steigen. Der floh hin und her. Das heißt, bis das Wasser getrocknet war, danach die Taube dreimal. Noah kann seine Rettung hier nicht beschleunigen. Wir können Gottes Handeln nicht beschleunigen. Mancher meint ja, wir müssen Gott mal auf die Sprünge helfen, ne? Ja? Gott, jetzt mach doch mal ein bisschen hin. Ich hab doch, jetzt musst du doch. Ich hab doch die Taube rausgeschickt. Wir können nicht nachhelfen. Noah musste geduldig abwarten. Ja? Noah wartete geduldig, bis das Zeichen Gottes kam, ein Olivenzweig. Aber das war erst nur ein Zeichen, das war noch keine Handlungsaufforderung. Es war ein Zeichen der Treue Gottes. Wo sind unsere Zeichen der Treue Gottes? Ich bin mir sicher, jeder von euch, die ihr mit Jesus lebt, hat solche Ölzweige bekommen. Hinweise, Gott ist treu. Aber das ist noch keine Handlungsanweisung, die kommt erst später. Ein Olivenzweig, die Erde bringt also wieder Strauch hervor, wie zu Beginn. Die Grundlage für das Leben der Menschen und Tiere ist wieder da. Und in den nächsten beiden Versen lesen wir noch entfernte Noah das Dach. Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Das Zeichen des Gerichtes Gottes war weg. Nach über einem Jahr. Die Zeit der Flut des Gerichts ist vorbei. Voller Vertrauen deckt Noah schon mal das Dach ab. Hatte ihm niemand gesagt. Finde ich so schön, dass Gertrud sich dieses Lied gewünscht hat. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt. Ich decke schon mal das Dach ab. Vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt. Ich habe den Olivenzweig. Decke ich schon mal das Dach ab. Es hatte ihm niemand gesagt, dass er das machen sollte. Aber er hatte diesen Zweig und voller Zuversicht, ich decke schon mal das Dach ab. Hatte er im Vertrauen auf Gott gemacht. Aber verlassen hatte er die Arche noch nicht, er hatte noch keinen Auftrag Gottes, da rauszugehen. Die Hoffnung war schon wach, aber der Schritt kam erst nach dem Ruf Gottes, geh aus der Arche heraus. Der Auftrag an die Tierwelt, sich zu mehren und fruchtbar zu sein, den erneuert Gott hier. Es sollte noch einmal von vorne losgehen. Der Apostel Paulus sagt einmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue, und da steht Ktisis, Schöpfung. Der ist eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen in den Fluten. Neues ist geworden. Wie bei Noah, neu gemacht. Ja, und was macht Noah jetzt, nachdem er die Arche verlassen hatte? Seine erste Tat ist, er opfert Gott. Und ihr wisst, ich habe auf der Freizeit auch darüber erzählt, da hatte ich immer gedacht, ja, Noah dankt Gott jetzt für seine Rettung. Das ist ein Dankopfer, ja. Heute muss ich sagen, weit gefehlt. Röder 6 Sätzen. Hast nicht geguckt, was da steht. Das muss ich erklären. Es heißt, er opferte reine Tiere, die sich ja inzwischen in dem Jahr in der Arche sicherlich auch vermehrt hatten. Aber beachten wir, Noah hatte alles verloren. Alle Freunde, die weitere Verwandtschaft, alle sind in den Fluten umgekommen, alle, die er kannte, alle tot. Da wird ihm nicht nach Danken zumute gewesen sein, Herr, ich danke dir, dass ich wenigstens gerettet bin. Nein, das war ein Sühnopfer und es steht ja auch da, er brachte ein Brandopfer da, er hatte sicherlich erkannt, nur die Gnade Gottes hat mich gerettet. Brauche Sühne. Herr, ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung und deswegen dieses Opfer. Er erschrak vor der Heiligkeit Gottes. Wann sind wir das letzte Mal erschrocken vor der Heiligkeit Gottes? Wäre mal ein Thema für eine nächste Bibelfreizeit, die Heiligkeit Gottes. Und er erkannte, ich bin doch auch nicht besser als die anderen. So wird ihm zumute gewesen sein, kein Dankopfer, sondern so wie Jesus dann später das ein für alle Mal dargebrachte Opfer für Sünden wurde und wie Johannes der Täufer auf Jesus zeigen konnte und sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das Sühnelamm, ohne Opfer können wir nicht vor Gott bestehen. Wie wollen die Menschen, die Jesus nicht haben und nicht wollen, wie wollen die denn mal vor Gott dastehen? Also dastehen müssen sie, aber wie wollen die bestehen? Ohne Sühnopfer. Die müssen vergehen, die können sich Gott so gar nicht nahen. Nur wenn wir mit dem Opfer Jesu kommen, dann können wir bestehen. Das hat vor Gott bestanden. Dieses Sühnopfer ist ihm wohlgefällig. Das Blut Jesu, Jesu ist das Opferblut. Ohne Jesus haben wir keine Chance. Und so gab Gott Noah eine Verheißung, die bis heute gilt. Es heißt im Text, er roch den wohlgefälligen Geruch. So, das war jetzt nicht der Bratengeruch von dem Opferfleisch. Ach, was riecht das lecker? Der Sonntagsbraten, juhu, Noah, ich freue mich. Das war nicht gemeint. Ja, es war der Geruch der Sühne. Das ist Gott wohlgefällig, der liebliche Geruch, dass da einer erkannt hat, ich brauche Rettung und ich will diese Rettung. Denn der Mensch war doch nicht besser geworden. Wieso fängt Gott aber nochmal mit Noah und mit seiner Familie neu an? Wieso hat er nicht auch sie in den Fluten vernichtet? Gott hatte Jesus schon geplant. Ja. Gottes Ehre sollte wiederhergestellt werden durch diesen zweiten Adam, durch Christus. Der erste hatte versagt und wir alle mit ihm. Und Jesus wird der zweite Adam genannt, der jetzt Ebenbild Gottes ist. Und da ist Gottes Ehre wiederhergestellt. Und jetzt kann er sagen, da ist der Mensch, wie ich ihn gedacht hatte. Der eine. Und dann zeigt er auf Jesus. Da ist er. Pilatus ahnte nicht, was er da aussprach, als er Jesus mit der Dornenkrone vor das Volk stellte und sagte, seht, der Mensch. Er ahnte nicht die Tragweite, die er da gesagt hatte. Da steht Jesus als der Mensch, wie Gott ihn sich gedacht hatte, entstellt, entwürdigt, geschlagen für uns. Seht, der Mensch. Und wer an den glaubt, der ist wieder ein Mensch nach dem Willen Gottes. Und da sagt Gott, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Denn das Sinnen des Menschen ist, und jetzt kommt das gleiche Urteil wie vor der Flut, böse von Jugend auf. Der Mensch hat sich nicht gebessert. Kein Fatzen besser geworden. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, und jetzt legt Gott einen Bund ab und verpflichtet sich, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Gott gibt dieser Erde eine Bestandsgarantie. Und nun leben auf ihr Gerechte und Ungerechte auf dieser Erde. Donnerstag hatten wir hier Reformationsgottesdienst. Luther hat mal gesagt, die Sonne, diese gute Alte, wenn sie ihre Strahlen gibt zu dem Wirken eines Gerechten, muss sie gleichzeitig das Tun von tausenden Halunken bescheinen. Es leben auf dieser Erde Gerechte und Ungerechte. Aber das Angebot der Arche ist da. Jesus ist da, ein Opfer für Sünden. Und seither geht die Sonne auf über Gerechte und Ungerechte. Der Mensch ist nicht besser geworden. Aber Gottes Rettungsangebot, das hat nun einen konkreten Namen, Jesus Christus. Es gibt dieses Lied, sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen, uns zum Heil von Gott gesandt? In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Namen über alle Namen, Jesus, kein schöneren auf Erden gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Wir wollen Gott danken, dass er es so gemacht hat. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Sühne, die Jesus für uns erwirkt hat, in Anspruch nehmen dürfen. Schenk, Herr, dass wir erkennen, wir brauchen Rettung und dass es Rettung gibt in Jesus Christus für uns. Wir danken dir, Herr, dass du nicht die ganze Menschheit vernichtet hast, sondern dass du schon den Retter geplant hast, Jesus, für uns. Herr, und manchmal sind uns deine Wege so fremd und verborgen und manchmal wandern wir im finsteren Tal, dann bewahre uns davor, dort eine Hütte zu bauen, sondern schenk, dass wir mutig weitergehen. Und du hast jedem von uns, die wir mit dir leben, so einen Ölbaumzweig gegeben. Die Zusage, und das Zeichen deiner Treue, dass du uns durch diese Zeit hindurchbringst, bis in die Ewigkeit komme, was da wolle. Danke, Herr, dass wir so vertrauensvoll auf dich hoffen dürfen und an dich glauben dürfen, weil du es gesagt hast. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir in dir den Retter erkannt haben, den wir brauchen und der uns durchträgt durch diese Zeit. Halte uns bei dir und präge es uns in unseren Herzen ein. Dir sei alle Ehre. Amen.